Wozu Bachmann-Preis?
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Hansa Rauschen. Hallo Florian, was machst du gerade? Was liegt auf deinem Schreibtisch? Beziehungsweise, wo kommst du eigentlich gerade her?
Genau, ich war ehrlich gesagt noch gar nicht im Verlag. Ich bin gestern erst mit dem ÖBB zurückgekommen nach München, weil ich beim Bachmann-Preis war und den mir mal nach langer Zeit, ich war das letzte Mal vor Corona dort, komplett angeguckt habe. Und genau, da war ich jetzt die letzten Tage und fand es schon eindrucksvoll, weil es ja irgendwie ein wichtiges Ritual der Gegenwartsliteratur oder der Jüngeren ist, wo unglaublich viel von den verschiedensten Gewerken gesprochen wird, was eigentlich Literatur ausmacht, was jetzt gut war, was nicht gut war und so weiter. Und das hat mich die letzten Tage ganz schön beschäftigt.
Du bist ja seit, keine Ahnung, bist du schon über 10 Jahren Lektor? Fühlt sich auf jeden Fall so an. Schon eine fast
Schon
seit 10 Jahren
immer.
Lektor. Und ich weiß auf jeden Fall, dass du dich auch vorher, als du noch gar nicht Lektor bei Hansa warst, auch schon beim Bachmann-Preis irgendwie rumgetrieben hast. Du kennst ihn also schon seit vielen Jahren. Hat er sich über die letzten Jahre irgendwie auf eine Art verändert? Kannst du da was zu sagen? Oder vielleicht willst du auch noch weiter zurückgehen, weil man kann sich ja auch bei YouTube in so Untiefen der 70er Jahre begeben, wenn man will, was auch ein bisschen Bock macht, wenn ich zugebe. Aber genau, hast du das Gefühl, du sagst, du warst ein paar Jahre nicht mehr da, dass da irgendwie sich ein bisschen was verändert hat?
Ja, auf jeden Fall. In dem Gespräch, das gleich kommt, werden wir auch, ich habe nämlich jemanden interviewt dort, ich verrate noch nicht wen, aber in diesem Gespräch wird es auch darum gehen. Ich war das selbst das erste Mal 2004 da, als junger Studi Kreativschreiben Hildesheim. Diesmal
Also
waren
vor
auch
20 Jahren und nicht
vor
vor 10
20 Jahren,
Jahren. Unseren
unglaublich.
Florian.
Und es ist tatsächlich so, ja, habe ich auch selbst gedacht. Aber ja, da war ich, glaube ich, so 22 oder so. Und wir waren da mit
Ja,
Bauzeit und einem
crazy.
Professor. Und es war echt interessant. Es war auch total der interessante Jahrgang, weil er so Herrndorf gelesen hat und nicht den großen Preis bekam, aber schon viele von ihm redeten. Und Uwe Tellkamp, of all people, den Preis bekam und alle so unfassbar begeistert waren. Retrospektiv lässt sich alles immer anders einschätzen und in Werke einordnen und so. Aber da war das echt so, dass wir Jungspunde da rausgingen und sagten, Gott, ein einziger Satz und er erzählt vom Dresdner Bildungsbürgertum. Und es war eine sehr feierliche Stimmung, dass man da das Gefühl hatte, Ereignis, Ereignis. Und es war interessant, aber interessant ist der Wettbewerb über die Jahre, glaube ich, immer und immer wieder. Ich war ein paar Mal da, habe es oft auch einfach zu Hause angeguckt. Aber es gibt auf jeden Fall Veränderungen. Und ich glaube, die wichtigste Veränderung ist tatsächlich das Verhältnis eines Hoheitsgerichts, das da sitzt und so ein Schafgericht quasi ist und einfach genauso lange, wie die Leute lesen, dann danach zerpflückt, was geschieht. Zu denjenigen. Ich habe schon das Gefühl, dass in diesen 20 Jahren oder auch länger, wenn man YouTube-Videos guckt, sich viel, viel stärker rauskristallisiert, dass die eine Form von Kritik gar nicht mehr so anerkannt wird, dass die Leute viel selbstbewusster damit umgehen. Auch das werden wir gleich im Gespräch hören. Und beispielsweise war diesmal eine sehr interessante Sache, die auch jetzt heute am Montag nach dem Wettbewerb im Feuilleton vorkommt, dass eine Autorin sehr selbstbewusst und gleichzeitig locker, Olivia Wenzel war das, einfach am Schluss geantwortet hat auf die Sachen und auch gar nicht in so einem feierlichen Ton, sondern so ziemlich so, ja Gott, lineares Fernsehen ist halt dabei, aber ich rede jetzt trotzdem mal frei von der Leber weg, was ihr hier gerade verstanden habt und was nicht und stelle eine Gegenfrage und so. Und das wäre in meiner Wahrnehmung vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen. Das ist irgendwie, war viel stärker ein Gefühl, eine Kirche zu betreten, glaube ich.
Also würdest du sagen, eine positive Veränderung, dass es da nicht mehr so ein extremes Gefälle gibt zwischen Jury und Lesenden und wer darf hier eigentlich sprechen?
Also aus meiner Perspektive ist das eindeutig so, weil ich schon heftig erlebe und als Lektor erlebt man das ja auch immer wieder, wie man auch über Verrisse in der Zeitung oder so nachdenkt, dass man, glaube ich, die Gewaltform davon sehr stark sieht, weil man eben immer die andere Seite mitbekommt, dass das jemanden in seinem ganzen Menschsein treffen kann, wie da über ihn gesprochen wird und so weiter. Und ich finde es eine ganz wichtige Diskussion der gegenwärtigen Literaturkritik. Das ist ja eine akute Diskussion. Auch die kam immer wieder in der Jury vor, weil einzelne Mitglieder darauf bestehen, es gibt objektive Kriterien. Andere ganz stark eigentlich von so einer Art Emotionalität aus argumentieren, dass sie sagen, ich selber sehe den Text so, aber das muss gar nicht heißen, dass es ein schlechter Text ist. Vielleicht ist er nicht der richtige Text für mich und so. Das ist also eine wichtige gegenwärtige Diskussion. Zugleich aber gab es auch jetzt schon Gegenargumente, die ich auch ganz gut fand. Jan Wiele, ein Redakteur der FAZ, hat in einem klugen Artikel heute geschrieben, dass er gesagt hat, ja, aber damit verliert sich natürlich auch die ganze Idee sozusagen der Witz dieses ganzen Rituals. Funktioniert halt nicht, wenn wir Stuhlkreis machen und alle miteinander sprechen. Das ist auch vielleicht eine gute Form, aber das ist nicht das, weswegen alle nach Klagenfurt pilgern und so weiter. Und das stimmt ja. Kritik hat halt, ist auf tiefe Weise verstrickt darin, dass sie Urteile über andere fällt. Das lässt sich natürlich überhaupt nicht abschütteln. Und das ist in dieser Form in Klagenfurt irgendwie in einen Wettbewerb gegossen.
Und sag mal, gibst du denn der Kritik recht, die Tijan Sila zum, zum Sieger des Bachmann-Wettbewerbs gekürt hat? Magst du da ein bisschen was zu sagen, zu dem Text, zu dem Autor selbst?
Ja, sehr gerne. Und damit können wir es ja auch enthüllen. Also da steht ja eh bei der Folge,
Genau.
aber sozusagen ist es hier jetzt nochmal in die Folge reingeholt, dass ich am Samstag, also nach den ganzen Vorlesungen, Tian getroffen habe tatsächlich und gesprochen habe mit ihm. Er hatte einen total ruhigen, sehr professionellen Wettbewerb. War ein bisschen, kannst du mir von außen vor wie so ein Sportler, der sich sofort zurückzieht und einfach seine Ruhe haben will, bis der nächste Spieltag kommt, quasi. Es gibt ja auch viele andere, die dann ständig an den sehr, sehr schönen Wörthersee gehen und so weiter. Das haben einige wenige auch gar nicht mitgemacht. Er schrieb in einer Instagram-Story, dass er und ein anderer wie Gollums in ihren Zimmern gesessen wären und einfach weg gewesen wären. Genau, ich habe ihn eben am Samstag getroffen in so einer windstillen Zeit, in der wie im Vatikan, wenn sich die Konklave zusammenschließt, diese Jury nochmal in sich geht und die gehen dann abends essen. Ich habe gehört, sie gingen Fisch essen in einem extra gebuchten Restaurant. Das stelle ich mir ganz lustig vor, weil auch ein paar sich schon durchaus spinnefeind sind oder so ein bisschen. Und ich weiß gar nicht, wie tief dann da über Literatur überhaupt geredet wird. Aber ich glaube schon, dass da auch ein paar Argumente fallen und so weiter, bevor es dann am nächsten Tag zu so einer Abstimmung kommt. Und es war natürlich eine ganz witzige Zeit, mit Tieren zu reden. Es war auch sehr interessant, weil er zu dem Zeitpunkt Samstagnachmittag tatsächlich eigentlich ein sehr, sehr großer Favorit bereits für den Preis war. Er hatte am ersten Tag gelesen und es war eindeutig so, das wussten alle, glaube ich, schon während er las, dass das gerade sehr beeindruckend war und dass das auch für sehr viele verschiedene Stimmen sehr anknüpfbar werden würde, weil das eine Geschichte ist, die sehr klar erzählt ist, also wirklich eine realistisch erzählte Geschichte. Aber die unglaublich kunstvoll dann doch ganz verschiedene Zeitebenen mit verschiedenen Tricks sehr, sehr, sehr viel Zeitgeschichte und inneres Erleben schildert. Und dadurch eine ganz große Geschichte von jemandem, der aus einem Krieg gekommen ist, eben aus Sarajevo gekommen ist und dessen Familie erzählt. Darum wird es im Gespräch auch gleich gehen. Aber das war ein Text, wir können danach noch, auch noch mal darüber sprechen, wie es im Vergleich zu anderen Texten war, auf den sofort alle sich gefühlsmäßig sehr, sehr einlassen konnten. Und ich weiß nicht genau, wie das unser Gespräch geprägt hat. Du hörst es jetzt ja auch gleich und davon aus können wir gleich sprechen.
Sehr
Ich,
gerne.
genau, wir liefern jetzt einfach hier den Tonmitschnitt des Gesprächs. Und es ging zum einen natürlich genau um Tierans Text und auf der anderen Seite auch um diese Gefühle, die man überhaupt bei einem solchen Wettbewerb haben kann und was das für Autoren, Autorinnen überhaupt bedeutet. Aber was ist dein Gefühl jetzt gerade? Wie sitzt du hier?
Völlig verwirrt. Das Komische, auch wenn man dann natürlich so gut aufgenommen wird und gelobt wird von der Jury. Das komische Gefühl ist dann die Tatsache, dass man beginnt, sich Gedanken darüber zu machen, was das eigentlich genau bedeutet. Bedeutet das, dass man jetzt den Preis gewinnt oder einen der Preise? Und dann kommt man schnell in so eine Gedankenschleife und wird eigentlich nur nervös, weil das, was man in der Hand hatte, hat man getan. Man hat vorgetragen, man hat gelesen. Alles Weitere ist überhaupt nicht in der Hand von einem selbst und man muss warten, 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 gerade wenn man so wie ich am ersten Tag gelesen hat und es ist eigentlich so ein komisches, aufgekratztes Dazwischensein jetzt im Moment.
Ja, und dazwischen sein, man ist ja auch gleichzeitig sehr ausgeliefert. Ist man als Schriftsteller vielleicht eh oft von ganz komischen Sachen, von Verlagen, von Presse, von was weiß ich. Aber hier bist du doch jetzt tatsächlich wie ein Wurm am Haken.
Ja, das ist schon ein krasses Gefühl, da einen Text vorzutragen, der dann so öffentlich besprochen wird von einer Jury. Ich fand jetzt tatsächlich die Besprechungen, die ich bisher erlebt habe, waren eigentlich respektvoll. Also es waren nicht mehr diese öffentlichen Hinrichtungen der Reich-Ranicki-Jahre. Selbst wenn es Kritik gab, wurde das nie so richtig bösartig formuliert. Zumindest habe ich so dieses Jahr nicht mitbekommen. Trotzdem, also so Das es gehört so ein bisschen Mut dazu, sich dahin zu stellen, finde ich. Das hatten wir jetzt alle 14, die wir hier waren. Das ist schon krass.
Du hast ja schon Bücher veröffentlicht, 4 Romane inzwischen und schreibst Kinderbücher. Du bist tief drin in der ganzen Sache. Es gibt Rezensionen, andere Preise und so weiter. Und wieso gehst du überhaupt hierhin? Was wolltest du hier? Warum möchtest du dich dem aussetzen?
Ich glaube, aus demselben Grund wie wir alle. Es ist letztendlich etwas, wovon man sich eine Werbewirkung für das eigene Werk verspricht. Klar, natürlich sind die Preisgelder auch attraktiv, aber ich glaube, für die meisten von uns spielt das eine Rolle. Wir hätten gern mehr Aufmerksamkeit für das eigene Werk, dass die Leute aufmerksamer werden wieder auf die Bücher, die wir veröffentlicht haben, oder dass sie sich vielleicht unseren Namen für die Zukunft merken. Weil so Bachmann-Preis ist einer der Preise, wo, glaube ich, der Name wirklich ein bisschen hängen bleibt. Und ich glaube, darum geht es, die Hoffnung ein bisschen, um es ganz blöd auszudrücken, bekannter zu werden.
Ein bisschen ist es dann ja eine Art Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich kenne auch viele Leute, die bereit sind, viel zu tun in diesem komischen Literaturbetriebszeug, aber die nicht hierher fahren würden nach Klagenfurt, weil es da tatsächlich, es gibt da fast Möglichkeiten von Beschämung. Du hast ja schon gesagt, mit Reich Ranicki, vielleicht hat sich da was geändert. Trotzdem sitzt man auf der Bühne und ist sehr nackt und es werden später Leute alles inspizieren und es gibt manchmal wirklich auch Dynamiken, in denen Texte völlig überraschend für ganz viele andere sehr, sehr, sehr hart angegriffen werden.
Ja, das stimmt. Also ich kenne auch einige Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die sagen so auf keinen Fall Klagenfurt, niemals Klagenfurt. Sie haben natürlich Angst vor dieser potenziellen Demütigung, die sehr öffentlich ist, dass wir die live im Fernsehen übertragen und vor dem Studio sitzen irgendwie 100 Leute auf dem Rasen und schauen dem zu, wie man da besprochen wird. Das ist schon hart. Aber ich hatte diesen Text geschrieben, den wir eingereicht haben, dachte mir, selbst wenn der irgendwie hart kritisiert wird, kann ich dahinter stehen, weil mir der Text wirklich viel bedeutet hat und ich war irgendwie überzeugt von ihm. Ich dachte, der ist rund, der hat einen Kern. Ich habe alles irgendwie drin umgesetzt, genauso wie ich es wollte. Und das hat mir Sicherheit gegeben, dass selbst wenn es die Jury jetzt schlecht gefunden hätte, hätte ich gesagt, okay, ist halt so, aber ich mag ihn nach wie vor.
Das imponiert mir sehr, denn gerade weil der Text dir viel bedeutet und weil er auch nicht einfach irgendeine Geschichte ist, sondern definitiv, würde ich jetzt sagen, von außen ein sehr intimer Text ist. Das geht ganz, ganz stark, wie es auch in mehreren deiner Bücher, zuletzt jetzt in deinem letzten Roman Radio Sarajevo, geht es auch hier ganz klar um eigene Familiengeschichte und Umgang damit. Ist das nicht das Allerhärteste, das hinzulegen und da dann zu sagen, ich kann damit umgehen, denn ich stehe dazu, da muss man sehr stabil sein, glaube ich.
Ja, ich glaube, man muss stabil sein, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss auch, wenn man so ein autobiografisches Projekt angeht, das schmerzhafte Themen eben berührt, man muss damit abgeschlossen haben. Also man muss aus der Position von jemandem schreiben, der nicht mehr offene Wunden berührt, sondern der wirklich über nach einem, ich sag mal, Genesungsprozess schreibt. Und wenn es dann wehtut, weil dieser intime Text kritisiert wird, dann muss man auch diese Distanz haben zu sagen, er wird eben auf dieser formalen Ebene kritisiert. Es wird nicht mein Leben kritisiert, selbst, auch wenn es ein autobiografischer Text ist.
Mir kommt es eigentlich so vor, als würdest du in deinem Schreiben, in seiner Entwicklung, das sind sehr unterschiedliche Schreibarten auch und auch unterschiedliche Themen. Also das handelt nicht von einem einzigen Erlebnis im Leben, aber es ist sicherlich eine wichtige Grundierung. Aber als würdest du dich eigentlich so der offenen Wunde sogar immer weiter nähern, als würdest du da nackter und kompromissloser und heftiger an dich herangehen über die Bücher. Kann es sein, dass das schon auch eine Bewegung ist, die du durchmachst, dass du dich eigener Geschichte immer weiter noch nähern möchtest?
Also wenn man so ganz prätentiös sagen will, ich glaube, gutes autobiografisches Schreiben ist so eine Spiralbewegung hin zum Kern, zu dem, was so emotional das eigene Leben irgendwie ganz fundamental geprägt hat. Bei mir war das diese Erfahrung des Kriegs und all seine Nachwirkungen auf meine Familie. Und der Text, den ich hier gelesen habe, hat das ja ganz stark als Thema, so der Krieg und dann die psychischen Erkrankungen meiner Eltern als seine Folgen. Insofern würde ich sagen, ja, das stimmt schon. Ich bewege mich immer mehr so einem Punkt sehr großer Intimität. Aber ich habe irgendwie den Mut dazu gewonnen, weil ich andere gelesen habe, die so ähnlich geschrieben haben. Verschiedene Autoren, Autorinnen aus der ganzen Welt, die auch so ähnlich, auch teilweise über Kriegserlebnisse geschrieben haben. Dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist es jetzt kein Sujet, für das man sich schämen muss. Das wird einem von außen suggeriert, von Menschen, die halt überhaupt nicht schreiben. Die haben da andere Vorstellungen davon, wie man mit der eigenen Geschichte und Vergangenheit umgehen sollte als Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Ne?
Und oft von Leuten, die selbst eben solche Erfahrungen gar nicht gemacht haben. Das spielt auch. Ja auch gerade in einem Literaturgeschäft eine Rolle, wo dann viele, viele Leute sitzen und eben auch kritisieren dürfen und so weiter, die von so anderen Erfahrungen herkommen. Ist das nicht dann auch wieder eine harte Erfahrung, dass das an Punkte herangeht, die einem selbst so existenziell sind, wo man dann selbst in Urteilen oder so das Gefühl hat, du kannst es gar nicht verstehen, du kommst da gar nicht hin?
Den Punkt kann man erreichen, das gibt es auch immer wieder mal, dass man irgendeine Kritik des eigenen Werks liest, bei der man merkt, die Person ist total blind für das, für die Erlebnisse, ihre Intensität und macht deswegen bestimmte Schlüsse nicht. Aber ich würde sagen, die meisten Kritikerinnen und Kritiker, die ich erlebt habe, die haben schon so ein Bewusstsein darum, dass es da um etwas geht, das sie Gott sei Dank nicht erlebt haben. Niemand sollte Krieg erleben, das ist mir ganz wichtig nochmal zu betonen. Und die gehen dann so von dieser Position aus, okay, sie nähern sich dem Werk eben so an, wie es dasteht. Das dürfen sie auch. Also es ist nicht verboten, nur weil man nicht dieselben Erlebnisse sich teilt, dass man sich nicht mit einem Werk beschäftigen kann. Aber ja, manchmal gibt es so richtig... Nicht allzu oft, aber gelegentlich gibt es wirklich so richtig dumme Kritiken von Menschen, die es einfach nicht verstehen, so ein bisschen aus seiner sehr bequemen Position heraus poltern dann so. Und so sollte man das schreiben. Ich liebe es auch, das lese ich weniger, bei einem einzigen Kritiker habe ich es mal gelesen in Bezug auf Radio Sarajevo, ein Buch über Krieg. Er beschwerte sich, es sei ihm nicht literarisch genug. Also er hätte sich gewünscht, dass ich natürlich so ein stilistisches Feuerwerk abbrenne. Und mir war aber eben dieser andere Ton wichtig. Klarheit und Eleganz der Syntax, damit man mir wirklich, wirklich folgen kann, damit ich mich wirklich mitteilen kann. Ich hatte dann eher so Leute wie Natalia Ginzburg oder Tschechow als Vorbild. Und er hätte sich, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl Proust gewünscht. Und dann habe ich gedacht, er übersieht, dass das Sujet vielleicht das einen anderen Ton fordert als den er eigentlich gern liest. Und das ist natürlich auch immer eine gewisse Beschränktheit, wenn Menschen einen bestimmten Ton als literarisch werten und andere Stimmlagen, vielleicht weil sie nicht so flamboyant daherkommen, dann gleich als nicht literarisch werten, aber das ist ja deren Problem.
Es ist auch ganz einfach etwas geschmäcklerisch, wenn man über etwas, das so stark von etwas anderem bestimmt ist und was man ganz klar erkennen kann. Der Text jetzt schloss auch, würde ich sagen, in solchen stilistischen Entscheidungen durchaus an, glaube ich, an Radio Sarajevo. Ja. Und für mich ging er aber in dieser unglaublichen Verdichtung eigentlich auch so eine Geschichte. Es kann sein, dass daraus ein Roman entsteht, aber es ist ein Text, der eigentlich nur eine einzige Sache, dass die Mutter, vielleicht auch der Vater, vielleicht auch die ganze Familie wahnsinnig wird, dass das, was passiert ist, wenn man eben Jahre in einem Krieg verbracht hat und fliehen muss, dass man das immer mitnehmen wird und dann nicht herauskommen wird aus der Brutalität, sich selbst gegenüber, anderen gegenüber. Es gibt dann diese Stelle, an der es darum geht, dass man die Welt einfach nicht reparieren kann, dass man gar nichts reparieren kann. Fandest du die Jury-Diskussion jetzt auch geschmäcklerisch, dass dann da die komischsten Argumente und so kommen? Oder fandest du das etwas, das zugewandt und auf eine gute Art und Weise an das kam, was dich bewegt hatte, als du das geschrieben hast?
Ich fand die Diskussion gut. Ich fand sie auch teilweise so richtig hellsichtig, wo ich dann gemerkt habe, okay, sie haben wirklich genau gelesen und fühlte mich, so blöd sich das anhört, echt verstanden. Bei der Diskussion kann ich mich wirklich nicht beschweren. Ich fand die schön und konstruktiv und irgendwie auch wohlwollend. Ohne dass ich mich irgendwie so bevormundet gefühlt hätte. Mhm. So, oh, der Arme, was er so erlebt hat. Es ging um den Text, es war schon richtig gut. Es hat mir auch gefallen, dass der Jury die Sachen aufgefallen sind, die ich sprachlich so gemacht habe. Weil wenn man sich für so einen reduzierten Ton entscheidet, der so Klarheit und eben Eleganz anstrebt, dann muss man andere Sachen machen. Ich habe viel mit Bildern und Gleichnissen gearbeitet, um eben so ein Adjektivisieren zu vermeiden, dass es so ein bisschen monoton und stumpf gewesen wäre. Da musste ich stärker mit Bildern arbeiten und es war viel Arbeit, dass die Bilder stimmig sind, dass sie auch sich in den Ton hineinfügen und eben nicht schief werden. Und dass das aufgefallen ist und gelobt wurde, hat mir viel bedeutet, weil ich dann gemerkt habe, okay, es ist nicht nur dieses Sujet, weil wenn man den Leuten erzählt, es geht darum, dass wir Krieg erlebt haben, meine Eltern sind psychisch krank geworden, das hört sich natürlich so nach, ich weiß nicht, nach so Mislit oder so ein bisschen Spektakel an oder vielleicht auch diesem dieser Traumabewältigungsliteratur, bei der es aber schon um so diesen außergewöhnlichen Aspekt des Erlebnisses nur geht. Aber mir ging es auch schon darum, richtig, richtig literarisch zu arbeiten.
Ja, oder aus meiner Literaturweltsicht, die ja irgendwie oft auch eine sehr zynische Sicht ist, ist die andere Gefahr, neben das als Spektakel zu sehen, dass man es als Schublade sieht. Dass man so sagt, ach, da haben wir doch ein paar jetzt Autoren, Autorinnen der Generation, die schreiben halt darüber, das ist halt so. Und dass überhaupt nicht mehr der Text eigentlich individuell wahrgenommen werden kann dadurch. Ja. Hast du das Gefühl, das geschieht dir oder das gescheit in dieser Diskussion und überhaupt eigentlich gar nicht so viel, wie ich das jetzt vielleicht von außen denke? Weil in einem Verlag ist man ja leider doch sehr viel mit Schubladen beschäftigt.
Ja, ja, doch. Und die Schubladen spielen auch eine Rolle. Also jetzt bei der Diskussion nicht. Da hatte ich nicht das Gefühl, dass ich in eine Schublade gesteckt wurde. Es gab zum Beispiel keine Vergleiche zu anderen bosnischen Autoren und Autorinnen, die auch über den Krieg geschrieben haben jetzt.
Ich muss dir sagen, dass ich heute schon leider eingehört habe, dass dann gesagt wurde, ja, ist halt wie Sascha Stanisic. Und dann denke ich, das ist eine unfassbare,
auf meinen Text
unfassbare Unverschämtheit.
Also, aber nicht von der Jury.
Nee, aber von jemandem, der hier war. Okay. Und dann tatsächlich richtig denke, das ist so unglaublich brutal, weil dann gibt es gar keine Schreibweisen, gar keine Individualität mehr.
Ja, vor allem, Sascha und ich sind eigentlich befreundet, würde ich sagen. Und ich finde, wir schreiben auch stilistisch vollkommen unterschiedlich.
Ja, natürlich.
Also Sascha, ich liebe seine Bücher, ich lese die super gerne, aber er hat eine ganz andere Stimme und so eine ganz andere Schreibhaltung als ich. Mit null Bewertung. Es ist einfach, das macht das ganze Jahr so cool. Genau, es gibt auch so in diesem Betrieb, wenn es um Veranstaltungen geht, schon diese Schubladen. Jemand hat mir erzählt, eine größere Veranstalterin, dass als sie mich für eine Lesung buchen wollte, hätten die Leute dann so gesagt, ja, aber wir haben doch Sascha schon. Dann hat sie gesagt, so, darf es jetzt nur einen bosnischen Autor geben oder was? Und hat so ein bisschen durchgeboxt, dass man trotz allem mich auch einlädt. Das hat sich jetzt relativiert, seit Radio Sarajevo einen größeren Erfolg hatte. Aber es ist schon so, dass eine gute Bekannte, vielleicht sogar Freundin, die über den Kosovo-Krieg schreibt, hat mir wiederum erzählt, ihr Manuskript sei abgelehnt worden mit der Begründung so, ja, aber der Tijan Cila hat doch Radio Sarajevo gerade veröffentlicht.
Bosnienkrieg, Kosovo-Krieg,
Bosnienkrieg, Kosovo-Krieg, alles dasselbe, alles da unten irgendwie auf dem Balkan. Da hatte ich auch natürlich dieses schlechte Gewissen, ihr mit meinem Erfolg im Wege standen zu haben, weil das Letzte war, was ich wollte, aber die Schubladen existieren. Ich verstehe auch, woher das kommt. Ich verstehe, dass Menschen in Verlagen nach Wegen suchen, Bücher zu verkaufen, dass man da schnell in so kategorisches Denken gerät. Das verstehe ich schon, aber manchmal wird es brutal.
Mhm. Ja. Ich fand tatsächlich auch, ich fand diese Jury-Diskussion, ich fand überhaupt viele der Diskussionen, auch gerade zu Themen, die irgendwie, was ja vielleicht auch in der Ästhetik dieser Zeit ist, dann stärker, als es vielleicht vor 30 Jahren der Fall war, weiß ich gar nicht, aber würde ich jetzt behaupten, auch an Biografien geheftet sind, ohne dass sie einfach nur das Plan wegerzählen oder so, dass sich da eigentlich immer sehr respektvoll und gut genähert wurde in diesen Diskussionen, dass das eben nicht einfach so passierte. Gleichzeitig finde ich schon, es würde mich interessieren, was du überhaupt darüber denkst. Es ist ein Projekt von dir, das Projekt klingt völlig bescheuert, du möchtest sehr gerne an etwas sehr Konkretes erinnern, nämlich an ganz bestimmte Erfahrungen von einer bestimmten Flucht, von einem bestimmten Krieg, von einem bestimmten Zustand, jahrelang in einer belagerten Stadt zu sein, danach ein Leben zu leben, in dem diese belagerte Stadt irgendwie nicht aufhört vielleicht. Und gleichzeitig möchtest du, glaube ich, auch etwas viel Allgemeineres machen. Genau. Du bist ja kein Historiograf oder so.
Genau, also das war so eine grundsätzliche Entscheidung, als ich Radio Sarajevo geschrieben habe, weil ich wusste, oder ich hatte früh schon das Gefühl mit meiner Lektorin Lina Musur, dass wir so eine Fortsetzung auch gerne schreiben würden, nämlich darüber, was es bedeutet, einen Krieg überlebt zu haben, dann nach Deutschland zu kommen, in Frieden zu leben, als jemand, der das hinter sich gebracht hat. So eine Flüchtlingsgeschichte, die vielleicht alle kennen so diesen Stereotyp des Flüchtlings, was es aber konkret bedeutet, Flüchtling zu sein, das wissen die wenigsten, behaupte ich, und Literatur ist eigentlich ganz gut darin, Sachen spürbar zu machen, diesen intimen Kontakt zwischen Fremden herzustellen. Und die grundsätzliche Entscheidung war es, okay, will ich jetzt wirklich über meinen Krieg, den Bosnienkrieg schreiben? Und ich hatte schnell keinen Gefallen daran, so dieses, das so super spezifisch auf mein Leben zu reduzieren, zu sagen, ich erkläre euch, wie dieser Krieg zustande gekommen ist. Ich dachte mir, es gibt so Aspekte von Kriegen, die sind immer gleich und ich will über den Krieg und darüber, was er eigentlich ausnahmslos immer mit Menschen macht, schreiben. Also ich über Krieg schreiben, nicht über den Bosnienkrieg so sehr. Und deswegen, das habe ich auch versucht, hier in meinem Klagenvortext so ein bisschen umzusetzen und nicht zu sehr auf den Einzelheiten des Bosnienkriegs zu verharren, sondern auf den Einzelheiten des Kriegsüberlebens. Ja.
Ja, es ist, ich kann es nicht hochrechnen, was es wirklich bedeuten wird. Und es ist, glaube ich, nicht einfach die Kehrseite, weil Radio Sarajevo ja auch so in die Zukunft ausstrahlt. Also die beiden Bücher, stelle ich mir jetzt gerade vor, werden sich ganz vielfältig verhaken, aber das ist ja gerade etwas, das, ich weiß nicht, ob Trauma das richtige Wort ist, aber etwas, das etwas auch sehr anhaltend ist und nicht einfach weg ist, das ist fand ich jetzt an dieser Geschichte so wichtig. Und mir fällt dazu ein, dass ihr im Frühjahr, als Radio Sarajevo rauskam, haben deine Lektorin und Verlegerin Lina Musur und du ein sehr schönes Gespräch zusammen gemacht mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und da ging es darum, dass Linas Familie und Lina ja selbst auch aus Sarajevo kommt und sie etwas früher, also bereits vor Kriegsbeginn oder vor Beginn der Belagerung, fliehen konnten aus Sarajevo. Und wie auf wie unterschiedliche Arten und Weisen das eben einfach nicht endet und man immer da drin lebt. Ist das etwas Wichtiges für dich, mit anderen Leuten zu tun zu haben, mit denen du überhaupt diese Erfahrung teilen kannst? Oder kann man eine solche Erfahrung überhaupt teilen? Das klingt ja fast kitschig.
Es klingt ein bisschen kitschig, aber tatsächlich sind meine Bücher ein Versuch, die Erfahrung zu teilen. Mhm. Sich damit nicht so alleine zu fühlen und dann auch vielleicht dieser rationalen Überzeugung, die meisten von uns haben, dass Krieg schrecklich ist, ein Gefühl auch beizusteuern, das Erleben ein bisschen spürbarer zu machen in der Intensität. Also es war nicht entscheidend für mich, dass Lina auch Bosnierin ist, aber es stellte sich heraus, dass es sehr hilfreich war, weil sie viele Sachen verstanden hat, weil sie ein gutes Gefühl für den Text hatte. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch deutsche Lektoren und Lektorinnen gegeben hätte, die den Text total gut hätten handhaben können, aber ich behaupte mal, für die meisten Schriftstellerinnen und Schriftsteller ist so dieses Verhältnis zur Lektorin oder zum Lektor heilig. Das entscheidet über ganz, ganz viel. Also wie gut das Buch wird, das hängt ganz stark davon ab, wie gut die Zusammenarbeit mit dem Verlag und vor allem mit der Lektorin ist. Und deswegen war es gar nicht so wichtig, dass Lina Bosnierin ist, sondern dass Lina Lina ist. Mhm. Dass Lina aber Lina ist, hat auch damit zu tun, dass sie Bosnierin ist. So ist irgendwie diese Schleife. Genau, also ich würde sagen, wir waren aber, bevor wir anfingen, an diesem Buch zu arbeiten, schon so ein bisschen wie befreundet. Ich hatte zum ersten Mal Kontakt mit ihr, da waren meine Frau nicht gerade dabei, Eltern zu werden. Also wir waren dabei, diesen Kinderwunsch zu erfüllen. Dann wurde meine Frau schwanger und Lina und ich lernten uns eigentlich über was ganz anderes kennen, sprachen eigentlich nur über Schwangerschaft als Thema und dann über Kinder als Thema. Das ging über Monate, bevor wir überhaupt darüber anfingen nachzudenken, dass wir doch ein Buch zusammen machen könnten. Und das ist auch immer eine gute Voraussetzung, wenn der Kern der Beziehung zwischen Schriftsteller und Lektor sowas Freundschaftliches hat. Es ist natürlich schwierig, dass es pure Freundschaft ist, weil ein geschäftlicher Aspekt dabei ist, aber es muss trotzdem was Freundschaftliches haben.
Ja, das finde ich auch. Ich finde eigentlich eine Art Freundschaft mit Stacheln, weil es gibt ja auch immer wieder Punkte, ich will ja auch quasi... Letztlich wird man ja selbst auch kritisiert und im besten Fall kommt man in ein sehr streitbares Verhältnis, auch weil man wirklich um was ringt gemeinsam und es ist nicht nur ein glatter, weicher Vorgang.
Okay, das muss auch gar nicht sein.
Aber deswegen finde ich eigentlich diese Herleitung sehr schön und auch was du dazu gesagt hast, wie überhaupt da Nähe und Teilen und nicht teilen können, wie es darum bestellt ist, dass das jedes Mal eigentlich neu ausgehandelt wird, aber was für Vorteile es wieder bringt.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich weitere Fragen habe, aber eine habe ich trotzdem und das ist, du wirkst auf mich, der ich aber auch ein recht angespannter Typ bin, wirkst du sehr entspannt jetzt in dieser Situation. Wirst du bis morgen entspannt sein und dann einfach auf dich nehmen, was immer da kommt in dieser...
Ich bin überhaupt nicht entspannt. Ich bin jetzt gerade entspannt, weil wir quatschen. Das lenkt mich ganz gut ab, aber tatsächlich hat dieser Wettbewerb so eine eigene Logik, der man sich echt schwer entziehen kann. Man hat gelesen und damit hat man das geliefert, was in der eigenen Hand war. Und danach ist man ausgeliefert, was das Urteil der Jury angeht. Und wenn es gut war, so wie bei mir, fängt man an, sich Hoffnungen zu machen, dass man doch irgendwas gewinnen könnte. Und daraus ergeben sich auch so Denkweisen, die mir nicht gefallen an mir selbst, weil ich dann immer so merke, ich höre die anderen Lesungen der anderen, die ich eigentlich alle wirklich super nett finde. Mhm. Wirklich, hier sind nur ganz liebe, coole Menschen am Start unter den 14 Mitbewerbern. Wirklich, ohne Ausnahme. Aber dann denke ich mir so, ich merke, wie so ein kleiner Dämon im Hinterkopf dann so heimlich drauf hofft, vielleicht werden die hart kritisiert, dann sind sie schlechter als ich, dann gewinne ich. Und dann finde ich mich selbst in dem Moment so schrecklich, weil ich mir denke, so sag mal, so will ich doch überhaupt nicht sein. Und dann so diese Nervosität, das Warten auf diese Entscheidung. Also ich muss echt sagen, das Lesen vor der Jury ist hart, aber der Nachgang, das Warten auf das Urteil der Jury ist genauso hart. Deswegen diejenigen, die Angst vor dem Wettbewerb haben, sollten auf diese Angst hören. Das ist echt nichts, wirklich nichts für schwache Nerven.
Ja, und gerade weil es auch immer wieder passiert, dass ja tatsächlich, auch wenn die Zeit der Großkritiker vielleicht vorbei ist, gab es in den letzten Jahren immer wieder Fälle, in denen Leute auch wirklich in die Mangel genommen wurden. Und auch diesmal wird es so sein, dass Leute da waren. Es gab ja auch sehr ungünstige Juryentscheidungen, bei denen ich die Diskussion trotzdem irgendwie offen fand, dass man Argumente hörte und nicht nur Bosheit im Raum spürte. Aber trotzdem ist das schon was, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das eigentlich dieser Idee, dass wir alle Texte lesen und dass möglichst viele Menschen über sie reden und nachdenken und so, ob ich hier so viele Wettbewerbe überhaupt wünsche. In einer besseren Welt hätten wir doch viel weniger von so etwas, oder?
In einer besseren Welt hätten wir keine Wettbewerbe nötig, um dieses Gespräch anzustoßen. Aber tatsächlich leben wir in einer Welt, in der Literatur einen zunehmend schwierigeren Stand hat. Sie ist halt langsam, es ist so ein bisschen Schmalz hat in seiner Eröffnungsrede, das ist auch ein bisschen angesprochen. Die Literatur ist natürlich das Gegenteil von TikTok und Twitter. Das ist so dieses langsame Ding, es entsteht über Jahre und man braucht lange, um es zu lesen. Und man kann den Leuten nur hinbehaupten, dass das doch etwas viel Tolleres ist, Nahrhafteres ist, als jetzt Instagram Reels und TikTok. Aber es ist schwierig, sich gegen diesen Ansturm der Bilder zu behaupten. Ne? Literatur hat es schwer. Insofern, dass es den Wettbewerb gibt und dass er wirklich so viel Aufmerksamkeit für Literatur herbeitrommelt, ist dann am Ende doch was Cooles.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dankeschön. Ich,
sehr gerne.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich drücke die Daumen und ich freue mich auch sehr überhaupt. Also ich habe mich gefreut, bei dem Text dabei zu sein und jetzt nochmal mit dir drüber zu sprechen. Und freue mich eigentlich, egal wie die Urteile ausfallen, auch darüber, dass du das überhaupt gewagt und gemacht hast.
Ja, vielen, vielen Dank.
Dankeschön dir.
So, das war ein super interessantes Gespräch, was ihr da geführt habt. Und dafür, dass es am Samstag stattgefunden hat, wo er noch gar nicht wusste, dass er gewinnen wird, aber ja irgendwie auch in dieser Favoritenrolle zurechtkommen musste, finde ich, wirkte er total ruhig. Ich finde, das ist ja eh eine der interessanten Sachen beim Bachmann-Preis, auch wenn man als Favorit oder ja als Favoritin gehandelt wird. Es ist noch lange nicht, dass man dann am Ende auch als Sieger oder Siegerin dasteht. Das ganze Wahlverhalten ist zumindest für mich, muss ich sagen, recht undurchsichtig. Es gibt ja auch diese ganzen Nebenpreise, die man noch gewinnen kann. Insofern, genau, das Gespräch hat ja zu einem Zeitpunkt stattgefunden, zu dem alles doch noch sehr offen war.
Ich finde auch interessant darin, und das ist vielleicht auch eine Veränderung, du hast ja gefragt danach, wie es im Gegensatz zu früher ist, dass es einfach eine sehr, sehr klare und professionelle Einschätzung davon ist, dass man sich hier eventuell etwas holen kann. Und irgendwie wird dadurch ja auch natürlich eine psychische Schadensbegrenzung betrieben, dass man gar nicht all in mit all seiner Existenz und seinen Gefühlen geht oder zumindest das versucht. Wie das dann aussieht für Leute, die eben plötzlich total durchrasseln, das gab es auch diesmal. Es gab Leute, die sehr im Favoritenkreis waren und die dann gar nicht plötzlich mehr vorkamen. Oder auch für Leute, die einfach überhaupt nicht beachtet werden. Das ist natürlich so abscheulich und hart. Da wird es schon anders aussehen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass das eine Generation von Leuten ist, die sehr klar wissen inzwischen, worauf sie sich bei solchen Sachen einlassen. Und das in harten Kosten-Nutzen-Rechnungen eigentlich angehen. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu früher. Es gibt ja die schöne Geschichte, es gibt einen frühen Preisträger, Hermann Burger, den großartigen Schweizer Autor. Und der war in einem Jahr völlig durchgefallen und blamiert worden sozusagen, obwohl er schon gestandener Schweizer Autor war. Und hat wahrscheinlich schon dreiviertel Jahr oder so an einer einzigen Erzählung geschrieben. Ganz, ganz toll, eine meiner Lieblingserzählungen von Bachmann überhaupt, die Wasserfallfinsternis von Bad Gastein. Das ist ein unglaublich toller Text. Und ich glaube, dieser Text wurde wirklich von ihm geschmiedet wie eine Waffe über Monate und Monate hinweg, weil er einfach es nicht ertrug. Und dann ist er wiedergekommen und hat natürlich den Preis gewonnen mit unglaublichem Wegfetztext. Ich glaube, das war eine andere Generation. Das war inbrünstiger, da ging es viel mehr um Ehre und Rache und große Gefühle, auch wenn man immer diese schrecklichen Sachen wieder Leute niedergemacht wurden. Also dieses Berühmte, wie manche Autoren da vollkommen in den Boden gestampft wurden und so weiter. Auch das hat sich ja zumindest ein kleines Stück weit gelegt, obwohl ich damit nicht sagen will, dass es nicht trotzdem noch sehr, sehr hart sein kann für Leute, die da lesen. Das sind alles keine Hundewelpen, die wissen, wohin sie kommen. Aber trotzdem ist das ein brutaler Vorgang, aber die Leute wissen viel stärker, auf welche Brutalitäten sich einlassen und gehen damit in meinen Augen anders um.
Ja, immer wenn ich Leute von Klagenfurt sprechen höre, kriege ich irgendwie auch Lust. Aber alleine schon, weil so viele sagen, das hätte so ein Klassenfahrtsgefühl und da kommen irgendwie alle zusammen. Und dann springt man da noch in den See und sitzt abends zusammen. Aber man hört auch die Lesung, man spricht über Texte. Es klingt natürlich einfach alles wahnsinnig toll und schön. Ich selbst war noch nie da, weil ich die letzten Jahre eher in der internationalen Literatur unterwegs war. Und das ist ja auf die deutschsprachige Literatur konzentriert. Sag mal, Florian, sollte ich da jetzt auch mal hin? Oder würdest du sagen, nice to have, aber muss jetzt gar nicht unbedingt in den Jahreskalender?
Nee, ich finde das tatsächlich, ich finde es echt sehr lohnend. Und es war eine ganz wichtige Sache, die auch vielfach in den Kritiken jetzt geschrieben wurde, dass dieses Jahr echt mehr Leute da waren. Gerade werden ja echt Sendungen abgeschafft und an vielen, vielen Orten bröckelt's. Große Konzerne verringern komplett nicht nur ihre Deputate, sondern auch die Mitarbeiterinnenzahl und so. Und man hatte schon das Gefühl, dass stärker als in vergangenen Jahren viel mehr Leute hinpilgerten. Und unter anderem auch aus so einem Grund, dass das schon auch ein Ort gleichzeitig komischerweise der Entschleunigung ist. Es ist ja nicht nur ein Ort der Brutalität, sondern man hat plötzlich auch viel Zeit. Man radelt da an diesem wunderbaren Kanal lang zum See, hat immer wieder Nachmittage Zeit, steht dazwischen und man redet tatsächlich sehr intensiv über Texte, auch über alles mögliche andere, was nur so passiert. Ich habe echt keinen Moment im ganzen letzten Kalender gehabt, in dem ich so viel, glaube ich, mit Lektorinnen anderer Verlage geredet habe. Da waren auch jetzt, glaube ich, aus Köln Studierende, total viele und so weiter. Ist irgendwie eine sehr, sehr tolle Mischung. Und das lohnt sich. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, dass so eine literarische Öffentlichkeit besteht, in der dann auch immer wieder Kritik daran herrscht, was da eigentlich gerade passiert und so weiter. Aber dass sie überhaupt Orte hat, ist so was Tolles und Wichtiges. Und das war diesmal wirklich sehr schön. Ich habe noch eine Schätzfrage an dich zum Schluss dieser Folge. Und sie ist total profan. Wir werden dadurch keine literarischen Erkenntnisse gewinnen. Aber rate mal, wie viel ich erst für mein gemietetes App-Fahrrad zahlen sollte, als ich versucht habe, es abzurechnen.
Also die Gesamtrechnung für, du hast es für mehrere Tage gebucht.
Naja, ich war Gott sei Dank wenigstens noch so klug, obwohl jetzt gleich Blödheit sich herausstellen wird, dass ich immer wieder es natürlich abgegeben habe. In Frankfurt ist das so, man gibt das dann so Ständern ab und muss sich dann über die App so austragen. Und genau, aber rate mal, was meine Rechnung war.
Also die kumulierte am Ende.
Ja.
Ja, bestimmt ganz, ganz, ganz absurd hoch, wenn man bedenkt, dass du dir einfach nur ein Fahrrad permanent ausgeliehen hast. 180 Euro.
Ja, fast. Ganz so schlimm nicht, aber tatsächlich ein Betrag über 100 €. Und es lag daran,
Wow.
dass ich mit Juliane Schindler von Fischer, der Lektorin neben mir, irgendwo im Zug kurz vor Salzburg meine App öffnete. Und dann merkte, hä, es stimmt alles nicht daran. Das Fahrrad steht unabgeschlossen noch in Klagenfurt und es ist alles einfach völlig durcheinander gekommen. Es war dann so, ich hatte das Fahrrad irgendwie völlig falsch, ich hatte es einfach nicht ausgelockt und hatte jetzt schon das Gefühl, ich muss jetzt anrufen, Heimo Strempfel vom Musilmuseum, der einzige Mensch ist, den ich kenne, der in Klagenfurt wohnt, und ihn bitten, ob er auf den Marktplatz geht und dieses Fahrrad für mich das Schloss schließen kann. Und dann war alles daran kaputt, aber ich habe inzwischen mit den netten Service-Mitarbeitenden geredet und alles ist gut. Ich bin auf der guten Seite.
Du hast dich also einfach vergessen abzumelden, ganz zum Schluss.
Ja, aber dadurch, dass ich dann so komische Sachen gemacht habe, haben sie auch noch meine Rechnung durcheinander gebracht. Es war alles in Ordnung. Ich
Ah,
musste noch nicht mal das Geld zahlen.
okay,
Richtig
und ich
gut.
dachte jetzt, sie hätten da die Preise für den Bachmann-Preis irgendwie so in die Höhe getrieben, so wie beim Messen die Hotelpreise in die Höhe gehen oder so.
Das ist die andere Begründung, aber sie haben alles storniert. Also es ist alles gut.
Sie haben alle storniert? Ah,
Ja, aber
okay. Das
man
heißt.
kann, ich hätte es gar nicht geschafft. Ich glaube, ich hätte die komplette Zeit ausleihen können und nicht so eine Rechnung gehabt.
Was das aber auch für eine geile Spesenrechnung gewesen wäre, dann am Ende.
Ja, das wäre so wie
Über
der
100
guten
Euro
alten
für ein
Zeit,
Fahrrad.
als die Leute noch im Tantris Hummer essen gingen mit ihren Autorinnen. So hätten wir das dann
Ja,
da mit App-Fahrrädern gehabt.
aber so bitter, weil es jetzt einfach nur ein Fahrrad gewesen wäre und kein Hummer. Aber gut, abgesehen davon klingt das ja einfach alles sehr schön. Und ja, wir sagen so viel zum Bachmann-Preis.
Dankeschön und danke für diese Folge und nochmal ein Hoch auf Dian Zieler und seinen Text. Dankeschön euch.
Jawohl, Glückwunsch. Ciao.
Ciao.